Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe am 11. Juni 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Abo, Abo, Abo. Atom, Atom, Atom. Jetzt das Abo lösen, wenn ihr die Atomkraft wichtig findet. Wenn ihr die Art von Journalismus, wie wir es machen, hier in Bern einfach wichtig findet, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Das ist nötig und das könnt ihr machen, indem ihr nebelspalter.ch. Dort könnt ihr ein Abo wählen für den Nebelspalter. Das wäre absolut nötig, das wäre gut. Dem sind danke vielmals. Gut, heute ist Mittwoch, immer noch Session und wie das immer so ist in der Sommersession, findet heute Fraktionsausflüge statt. Deshalb tun wir jetzt auch ein bisschen früher aufnehmen, weil wir noch selber involviert sind, aber das tun wir dann nachher besprechen. Zuerst einmal, was ist heute gelaufen in Bern im Ständerat? Interessante Bewegung. Dominik, um was geht's?
Ja, dort hat man das Kriegsmaterialgesetz besprochen und der Ständerat will die Regeln für Waffenexport lockern. Konkret, er will dem Bundesrat die Möglichkeit geben, sozusagen im Interesse von der Schweiz Ausnahmen zu machen. Also Export zu bewilligen, wo eigentlich nach einem strengen Buchstaben vom Gesetz nicht möglich sind. Er gibt sozusagen dem Bundesrat irgendwo durch eine Marge de Manövre, wo er dann kann entscheiden kann. Es ist interessant, SVP, FDP und Mitte sind für die Lockerung gewesen, sehr deutlich. SP und Grüne haben vor einer Schwächung von der Schweizer Neutralität gewarnt. Das habe ich lustigerweise letzten Freitag im Briefing vorausgesehen, weil sie natürlich so probiert haben, die SVPler auf ihre Seite zu ziehen. Aber die haben keine Musik gehört. Also nur ein Beispiel, der Werner Salzmann, Ständerat, SVP Bern, hat klar gesagt, eben, es geht eigentlich darum, ob wir eine Rüstungsindustrie haben oder nicht. Oder? Also wenn die nie mehr hin dürfen liefern, dann gibt es einfach keine Rüstungsindustrie mehr. Das ist in der geopolitischen Lage heute eben wichtig. Er ist sekundiert worden von Thierry Burkhardt, der ähnlich argumentiert hat. Oder ohne Rüstungsindustrie gäbe es keine bewaffnete Neutralität. Er hat dann noch einen Antrag durchgebracht, wo SP und Grüne extrem erzürnt haben, weil er auch den Antrag wette, dass man auch rückwirken, also dass irgendwelche Waffen, die man geliefert hat unter der vertraglichen Abmachung, dass sie nie nicht hin dürfen geliefert werden, dass man das kann nachträglich lockern.
Genau, und das Interessante ist natürlich, dass die Linke oder vor allem auch die SP völlig selber gespalten ist. Oder? Ich meine, die Pazifisten sind ja vollkommen widerlegt worden seit dem Krieg in der Ukraine. Und es gibt so viele Leute in der SP, die finden, die Ukraine müsse unbedingt sich verteidigen gegen Russland. Wenn man das wirklich glaubt, dann kann man nicht ernsthaft meinen, Waffen sind per se etwas Schlimmes. Und ich meine, es ist einfach das lächerliche pazifistische Märchen nach dem Ersten Weltkrieg ist es entstanden. Ja, man muss einfach Waffen weglegen und wenn man die Waffen abschafft im Prinzip auf dieser Welt, selbst wenn das möglich wäre, plötzlich gibt es keinen Krieg mehr. Das ist so eine unglaublich infantile Vorstellung von unserer Welt, wo jetzt natürlich auch mit dem Krieg wieder leid worden ist. Und es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wenn du die Ukraine unterstützen willst, dann musst du eigentlich dafür sein, dass die Schweiz Waffen liefern kann. Wobei ich möchte etwas betonen. Neutralität heisst eben, dass man allen Waffen liefern kann. Wir sollten wieder zurückgehen in die alte Position, die immer so war. Der Staat darf nicht liefern, aber die Privaten können machen, was sie wollen. Und in einem Krieg wie Russland oder Ukraine hätte das natürlich geheissen, dass es auch erlaubt gewesen wäre, Russland zu beliefern. Aber da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man eben eine Firma davon abhaltet, dass sie das gemacht hätte. Stellt euch vor, eine Schweizer Firma, die auf Russland Waffen liefern will, wie die ein PR-Problem gehabt hätte. Da braucht es gar nicht den Staat. Also grundsätzlich ist es doch so, Waffen sind nicht das Problem auf dieser Welt, sondern die bösen Menschen, die Waffen benutzen. Und das ist der Punkt. Und immer die birnenweiche Vorstellung, es geht ja auch bei den Waffenkontrollgesetzen immer ums Gleiche. Die birnenweiche Vorstellung, du musst einfach die Waffen wegtun oder die Waffengesetze verschärfen und dann ist alles gut. Nur schnell kurz ein Nebenthema, das wir gar noch nicht besprochen haben. Ich meine, was in Graz passiert ist, das ist grauenhaft. Grauenhaft. Aber der Täter, 21, Österreicher, der hat die Waffe legal erworben. Und das Waffenrecht in Österreich ist sehr, sehr einschränkend. Also es zeigt einfach mit dem kann man dem Problem nicht Herr werden, sondern man muss schauen, dass solche Leute gar nicht erst recht in die Lage kommen, dass sie Waffen anwenden können. Das ist der Punkt. Aber gut, guten Entscheid im Ständerat muss man unterstützen. Wird im Nationalrat sicher enger.
Ja, und es droht das Referendum. Also die SP hat das angekündigt. Lustigerweise hat die SP-Ständerätin Franziska Roth, Solothurn, noch einen Antrag eingereicht, weißt du, wo nur Waffenlieferungen an die Ukraine würden möglich machen, oder? Also dann, das ist dann die Alternative bei diesen Pazifisten, dass sie sich selber aufschwingen, zum beurteilen, genau, was jetzt gut ist und was böse ist, oder? Und das ist dann halt, das ist dann wirklich gar nicht mehr neutral, oder? Muss man schon sagen,
ja, das sind sie der
Zwickmühle. Ja, unmöglich.
Ich meine, das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Bärsche-Kommission so bei ihrer Weiche einen Bericht geschrieben hat. Und zwar der Peter Hug, ein alter Pazifist. Er hat nachher kritisiert, in dem Bärsche-Bericht hat er nachher kritisiert, dass die Schweizer Rüstungsindustrie in den 20er Jahren Waffen geliefert hätte auf Deutschland, wo ja natürlich nachher von den Nazis benutzt worden sind. Ja, Entschuldigung, das war damals die Weimarer Republik, das war eine Demokratie, genau. Dürfen wir doch Waffen liefern? Und für das hätte sich dann nachher müssen die Rüstungsindustrie auch noch verantwortlich zeigen. Absurd! Und genau um das geht es, oder? Gewisse Länder können sich auch in eine Richtung entwickeln, die man nicht gut findet. Wo wir wissen, ja, wo wir es geliefert haben,
sind
noch anständige Länder gewesen und plötzlich zack. Ich meine, Russland, Entschuldigung, vor 20 Jahren hätten nicht so viele Leute gesagt, das ist ein Problem, Russland zu beliefern mit Waffen, sondern man hätte dann gesagt, ja, nein, Russland kommt ja gut. Oder China, noch besseres Beispiel. Ich meine, vor 20, 30 Jahren hätte niemand gesagt, China ist ein Problem. Heute hat man da eher ein bisschen Bedenken. Also, es ist absurd und das ist auch typisch links, oder? Dass sie haben keine Prinzipien. Sie haben immer Prinzipien dann, wenn es ihnen nützt, wenn es ihnen passt. Und dann sind sie immer absolut bereit, die Prinzipien einfach zu beugen oder einfach flexibel zu handhaben. So geht es nicht. Bringt nichts. Wie gesagt, Waffen sind nicht das Problem auf dieser Welt, sondern böse, schlechte, machtgierige, geltungssüchtige, landhungrige Leute sind das Problem und nicht Waffen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch wieder im Parlament, aber jetzt im Nationalrat. Es geht um die 200 Franken Initiative, wo man muss besprechen. Es geht darum, ob das gehen, ob man noch 200 Franken überkommt von Gebühren oder eben so wird bleiben, wie es jetzt angepeilt wird, nämlich 300 Franken. Das war jetzt die grosse Diskussion gewesen. Dominik, was ist der Befund?
Epische Debatte, über 70 Rednerinnen und Redner. Bei Volksinitiative ist ja die Rednerliste nicht eingeschränkt und auch die Rededauer nicht. Es ist einfach, es führt dazu, dass, ich glaube, der Absatz von Weisswein in der Galerie deshalb höher ist als normal, weil, ja, du kannst nicht alles zuhören. Vor allem, weil die Argumente sich repetitiv wiederholen. Also, bei den Gegnern von der Initiative ist es klar, das sind rechtspopulistische, trumpistische Leute, die da einfach wollen, die unabhängigen und neutralen Medien mit dem Bieli von einer Initiative zur Sau machen. Ich habe gerade Simon Stadler, Nationalrat Mitte Uri, gehört, der genau so argumentiert hat. Und dann gibt es die anderen Gegner, die dann mehr lokalpolitisch argumentieren. Das ist zum Beispiel Anna Giacometti, FDP Graubünden, Bergell, die sagt, ja, das gefördert den Service Public in den Randregionen, also RSI und RTR. Könnt nicht verzichten auf die 200 Franken. Auf der anderen Seite die Befürworter, die sagen, das SAG ist zu gross, sie kann den Service Public machen mit weniger Geld. Und es ist am Schluss klar, wie es rauskommt. Die SVP und vielleicht ein paar versprengte FDPler werden für die Initiative sein, werden auch probieren, noch einen Gegenvorschlag anzubringen, aber das ist gescheitert. Und es ist insbesondere auch gescheitert wegen dem Deal von der SAG mit den Verlegern, also mit allen privaten Verlegern, außer mit TH Media.
Genau, und das ist ja immerhin ein recht wichtiger Verlag. Wobei, da muss ich jetzt zuerst vorausschicken, ich bin befangen, ich tue da öffentlich nicht so wahnsinnig mich äußern. Meine Frau arbeitet bei der SRG und von dem her ist es für mich, ja, es ist nicht an mir, da gross mich zu äußern zu dem, wie die Zukunft soll sein von der SRG, aber gleich zwei Bemerkungen. Das erste, was du gesagt hast, oder, ist natürlich klar, dass jeder Politiker die Chance nutzt, jetzt im Parlament ein Statement abzugeben, in der Hoffnung, er käme dann vielleicht in der Tagesschau. Also das zeigt natürlich auch, warum das Politiker natürlich ganz eine andere Beziehung haben zu der SRG als sehr, sehr viele Leute im Land. Für Politiker ist die SRG sehr, sehr wichtig, außer sie gehören der SVP an, wo das Gefühl vorherrscht, wir werden sowieso nie gut behandelt von der SRG. Aber letztlich ist natürlich klar, dass im Parlament niemand sich jetzt profilieren als Gegner von der SRG, außer bei denen, wo eben Hopfen und Malz verloren ist. Und das sind die von der SVP. Das ist mal das Erste, was typisch ist. Und das Zweite muss ich sagen, Simon Stadler, wenn man da mit dem Trumpismus kommt und vor dem warnt, ja, also ich glaube nicht, dass das ein gutes Argument ist. Ich glaube, dass da Anna Giacometti viel, viel besser fährt. Ich glaube, Randregionen, das ist auch eines der stärksten Argumente für die Staatsintervention, wo die SRG ja ist. Ich meine, wir werden gezwungen, die zu bezahlen. Das ist eine Staatsintervention für ein Marktversagen. Und das Marktversagen gilt sicher in Bergell. Das stimmt. In Bergell gäbe es wahrscheinlich kein Fernsehen, wenn das nach Marktgesetz würde funktionieren. Und von dem her, das finde ich auch das beste Argument, wo die SRG müsste ganz, ganz stark bringen. Die Regionen, das ist da, wo die Leute in der Schweiz auch Sorgen haben. Oder sie haben ja auch Sorgen, dass die Regionen schlechter behandelt werden. Und von dem her, das vielleicht nochmal die zwei Bemerkungen. Aber gut, es ist auch noch vielleicht das letzte Mal, muss ich sagen, Parlament ist da natürlich schon auch wieder weit weg von der Bevölkerung. Also wir werden sehen, dass die Abstimmung sicher viel, viel knapper ist, als man jetzt da gesehen hat im Parlament. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Die FDP, ja, Susanne Vinzenz Stauffacher wird anscheinend doch Präsidentin werden. Sie sagt es zwar nicht explizit, aber sie sagt es dann doch in so many words. Dominik, um was geht's?
Ja, sie hat sich verlauten lassen in Sachen Nachfolge von Thierry Burkhardt bei CH Media. Ich brenne für diese Partei. Und dann wird Susanne Vinzenz Stauffacher, FDP-Nationalrätin aus St. Gallen, neue FDP-Präsidentin, Fragezeichen. Und eben, weil sie es natürlich am Schluss gleich nicht sagt. Aber das Interessante finde ich, wie sie es begründet. Oder? Sie sagt, sie überlege sich das ernsthaft. Mein Herz schlägt für diese Partei. Ich brenne für sie. Und dann weiter, ich spüre eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die in dieser Partei arbeiten und sie ausmachen. Darum werden sie sich die Entscheidung gut überlegen. Das finde ich einfach, in welcher anderen Partei auf der ganzen Welt tun Leute, die sich überlegen, Präsidentin oder Präsident zu werden, sagen, ja, ich mache es für die Funktionäre, die dort arbeiten. Sie macht es nicht für den Inhalt. Sie macht es nicht für die Freiheit vom Freisinn. Nein. Sie macht es nicht für Wirtschaftsfreiheit, oder es hat kein Inhalt, die Dame, sondern sie sagt nur, dennoch, wir haben eine Positionierung, die weitergeführt werden soll. Haha, so lustig finden wir das.
Ausgerechnet, sie wird die Positionierung von Thierry Burkhardt weiterführen.
Grosses Kino.
Die eine der berühmtesten Linksbürgerlichen ist in dieser Partei. Aber du hast völlig recht, es geht wirklich. Und es ist auch noch, eben, ich finde es wirklich so fast völlig egozentrisch. Also es geht nur darum, dass man vom Generalsekretariat in Bern eine schöne Zeit hat. Und für das tut sich dann die Präsidentin einsetzen.
Ja, sie brennt.
Vielleicht tut sie einmal Kuchen machen oder am Morgen gibt es Gipfeli oder dann eben am Abend wird ein bisschen tätschelt, damit alle zufrieden sind. Nein. Das ist nicht der Witz von dieser Position, Frau Stauffacher. Vinzenz Stauffacher, immer die Länge nehmen, regt mich sowieso schon auf. Und was ich vielleicht auch noch wichtig finde, ich meine, der Thierry Burkhardt war einer der bestgewählten Ständeräte im Aargau. Susanne Vinzenz Stauffacher hat es nicht einmal geschafft, in ihrem Kanton Ständerätin zu werden. Wie wird so über die Mehrheitsfähigkeit sein? Es ist das Elend der Linksbürgerlichen in der FDP ist, sie sind eigentlich eine kleine Minderheit, aber leider, weil die Medien ums Verrecken natürlich die Linksfreisinn wollen stützen, kommen sie immer völlig überproportionale Aufmerksamkeit über in den Medien, weil die wichtige Agenda von fast allen Medien, praktisch allen, sogar paar Journalisten in der Zürich-Zeitung, ist zum Beispiel der Fabian Schäfer. Der linke Freisinn stärker und der linke Freisinn ist Kassengift bei den FDP-Wählern. Das sieht man eben im Kanton St. Gallen, in einem total bürgerlichen Kanton. Mhm. Und wenn du dort nicht als Freisinnige Ständerätin wärst, wie früher noch Karin Keller-Sutter, dann machst du etwas falsch, dann bist du weit, weit weg von deinen Wählern. Und das in St. Gallen, wo es eben, wie gesagt, nicht so schwierig sollte sein, für einen bürgerlichen Ständerat zu werden, oder Politiker-Ständerat zu werden. Vielleicht noch ein anderer Hinweis, der auch offensichtlich wird, dass sie sich ja überhaupt getraut, sich so zu exponieren und sich so zur Wahl stellen. Gut, das kommt nicht gut, das ist klar. Wer zu früh sich bewegt, hat meistens keine Chance, das ist klar. Aber es zeigt ein bisschen, wie die Leute merken im Linksfreisinn, jetzt ist unsere Zeit. Und das stimmt natürlich. Es ist klar, dass man jetzt nach dem Thierry Burkhardt auf der linken Seite der Partei alles probiert, dass man jetzt einen Linken anbringt. Und man sieht es ja bei der Findungskommission. Die Findungskommission, auch das, also peinlich für die FDP, wo meint, sie sagen die Wirtschaftspartei. 9 Leute hocken in dieser Findungskommission und machen Sitzungen und tun sich langweilen und auf den Fuß stehen. Warum 9 Leute? Und von diesen 9 Leuten, und jetzt kommt es, sind 4 Welsche. Und die Welschen sind, sei es geklagt, im Freisinn einfach ziemlich links. Also es zeigt, da sind schon fast Mehrheit die Welschen in dieser Findungskommission, obwohl das Welschland nicht einmal ein Viertel von unserer Bevölkerung ausmacht. Also Entschuldigung, auch dort merkt man, es geht in die falsche Richtung bei der FDP. Es kommt ziemlich sicher rüber, wo viel, viel linker ist als der Thierry Burkhardt. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Eine super Geschichte von Alex Reichmuth bei uns im Nebelspalter. Es geht um die EU und ums Klima. Dominik, was ist los?
Ja, ist verrückt. Also, ursprünglich ist die Recherche von der Welt. Der Alex hat die einfach zusammengefasst und abgetieft. Welt am Sonntag hat berichtet, es sind Steuergelder in Millionenhöhe von der EU-Kommission unter der Führung von der Ursula von der Leyen heimlich zu Klimalobbyisten und Umweltschützern geflossen, die dann gegen Klagen und Kampagnen gegen Unternehmen gemacht haben, oder? Also, ist noch, ja, weißt du, wenn du den Vergleich nimmst mit gestern, oder? Also, die britische linke Regierung, die investiert Gelder in neue Atomkraftwerke und Ursula von der Leyen investiert Gelder in Klimaaktivismus, in Klagen und Kampagnen gegen die Wirtschaft. Und dann muss man nur noch den Mario Draghi im Hinterkopf haben, der letzten Dezember bei seinem Bericht gesagt hat, we are killing our companies. Oder? Also, das ist doch das grosse Bild. Und dann gibt es in der Schweiz immer noch so Leute, ich habe jetzt gerade ein lustiges Gespräch gehabt mit dem Simon Michel, oder? Wo das überhaupt nicht sehen, wo kein Moment daran zweifelt, dass unsere Zukunft in der EU ist und alle, die das nicht gut finden, machen die Schweizer Wirtschaft kaputt. Nein, wir, die kritisch sind gegenüber dem Sumpf in Brüssel, wir sind für eine globale Wettbewerbsfähigkeit von der Schweizer Wirtschaft. Wir müssen weltoffen sein statt europhil. Und ich will mit dem Sumpf. Also, das ist wahnsinnig. Also, allein ein Client Earth hat von der EU-Kommission 350.000 Euro bekommen, um deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozess zu verstricken. Nur ein Beispiel. Es hat noch mehr. Leset den Artikel von Alex Reichmuth. Das ist einfach wahnsinnig, was da läuft. Eine Kampagne für Links-Grün. Alles finanziert durch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der EU.
Genau, und dann muss man halt nur einfach schauen, wie es Deutschland geht oder Frankreich. Italien geht es nicht so wahnsinnig gut. Also wie der Simon Michel da auf die Idee kommt, dass die EU wirklich ein Segen ist für die Länder. Das ist ein ganz besonderes Geheimnis. Aber es ist so lustig, die Leute, die einfach verliebt sind in die EU, es ist noch schwer, mit denen überhaupt noch rational zu reden. Das ist ein Fetisch. Die können sich nicht lösen von dem. Das ist wahrscheinlich die einzige Theologie, die sie betreiben, dass sie einfach das Gefühl haben, das ist irgendwie ein göttliches Werk. Gut, jetzt gehen wir zu der Fraktionsausflug. Das ist nämlich lustig. Dominik, du gehst zu den Freisinnigen, ich zu der SVP. Die SVP geht, wie sich das gehört, für eine Partei, die wirklich für die Eidgenossenschaft noch ein gewisses Herz hat. Die gehen natürlich aufs Rütli. Und auf dem Rütli tue ich dann auch noch kurz ein paar Worte äußern. So, ich bin ja auch noch Historiker im Nebenberuf. So der Bedeutung vom Rütli, warum das Rütli wirklich etwas Wichtiges ist. Und es ist wichtig, weil es ist, ob jetzt das überhaupt je der Ort war von dem Rütli-Schuh, dem berühmten, ist nicht so wahnsinnig wichtig. Es könnte sein, aber warum? Wir wissen es nicht, wir können es auch nie, wir werden das als Historiker nie können belegen, ist unmöglich. Aber was natürlich viel lustiger ist, ist schon, dass der Mythos entstanden ist und sich hebt. Und er ist ein alter Mythos. 1470 schon das erste Mal im Weissenbuch von Sarnen erwähnt, ist das Rütli schon erwähnt als der Ort, wo der Rütli-Schwur stattgefunden hat. Und seither hat das die Fantasie der Menschen nicht mehr losgelassen. Die Leute glauben daran und es passt eben, oder? Das Rütli passt eben zu uns. Es ist einfach nur eine Wiese. Unser Land ist gegründet worden auf einer Kuhwiese. Und das ist wirklich wichtig. Erstens sind Kühe sehr wichtig für die Schweizer Geschichte. Und das Zweite ist, es ist natürlich Demokratie. Es ist, auf die Wiese kann jeder kommen. Auf die Wiese kann jeder kommen und seinen Senf dazugeben. Deutschland, gutes Beispiel, das Kaiserreich, das deutsche Kaiserreich, ja. Deutsche Einheit, 1871. Wo hat man das gegründet?
In Frankreich.
Schloss Versailles. Genau. Im Spiegelsaal. Noch in einem fremden Schloss. Und das ist ein unglaublicher Unterschied. Und der Unterschied ist eben den Leuten sofort verständlich. Jeder, der ein Schweizer ist, weiss, warum es eine Kuhwiese muss sein und nicht ein Schloss, wenn wir unseren Staat gründen. Gut, Dominik, du gehst zu den Freisinnigen. Was haben die vor?
Ja, wir gehen auf Kilchberg, wir gehen Lind und Sprüngli anschauen, also Schocki auch, ein Erfolgsrezept und etwas unglaublich Tolles, die ganze Geschichte, wie man die Schweizer, Schocki hat es schon vorher gegeben, aber man hat die Conchiermaschine, ich glaube, erfunden in der Schweiz und hat sie auch so dann eingesetzt, dass letztlich ein Weltraum entstanden ist. Also
eine Maschine. Oder? Milchschocke hat man erfunden in der Schweiz.
Und, genau. Und mit dieser Maschine ist sie besonders schmelzig geworden. Und da bin ich gespannt drauf, wie schmelzig sie genau ist. Und dann gehen wir noch die Schiffswerft von Bösch anschauen. Alle, die wissen, was schöne Schiffe sind. Es gibt nur eine Marke, nämlich Bösch in Zürich. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Vielleicht noch die anderen Parteien. Können wir noch schnell durchgehen. He? Also die Mitte geht auf Basel. Das Thema ist UEFA. Frauen-Europameisterschaft, bin gespannt, die gehen dort shooten. Sie haben eine Podiumsdiskussion über Frauenfußball. Also viel mehr musst du über die Mitte-Partei eigentlich nicht sagen, oder?
Ja, gut, das ist natürlich eben. Elisabeth Schneider hat sich wahrscheinlich da durchgesetzt in der Reiseplanung und gefunden, es ist so wunderschön am Rhein-Knie. Aber es ist schon ein bisschen, also irgendwo finde ich ein bisschen weltfremd, oder? Also irgendwo eben. Gut, man kann ja sagen, es ist ja schön, es ist ja ein Ausflug und man tut sich mal erholen. Warum nicht über Frauenfußball diskutieren, kann man schon machen. Aber ja, es ist schon ein bisschen eskapistisch, was da die Mitte macht. Was ist mit den anderen Parteien?
Ja, die SP geht auf Basel und dann hast du mehrere Varianten. Es gibt zwei Gruppen, wo könnt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS in Basel anschauen. Das ist das furchtbar hässliche Gebäude, so eine komische Amphore. Ich meine immer, ich frage mich immer, was da drin begraben ist. Wahrscheinlich das internationale Währungssystem. Man kann auch eine Hafenrundfahrt machen. Man kann eine Stadtführung machen zum Erasmus von Rotterdam oder dort bin ich fast sicher, dass der Erik Nussbaumer dabei ist. Eine Drei-Länder-Velotour kann man bei der SP machen. Und dann hat man noch ein feines Nachtessen. Ist übrigens, das Nachtessen bei der SP, die paar Mal, wo ich dort dabei war, ist immer sau gut und kein viel Alkohol.
Na gut, immerhin haben sie es lustig. Falsche Rezept, aber immerhin.
14%.
Rezept, immerhin. Nein, aber zu der Bitz würde ich sagen, finde ich jetzt auch wichtig, dass die SP so etwas besuchen, weil die SP hat ja eben grundsätzlich ein sehr grosses Verständnis, sowieso für internationale Organisationen, aber für internationale Organisationen, die eigentlich nur eine Belastung sind und wo es eigentlich nicht mehr braucht. Weil Bitz, und das wissen die meisten Leute nicht, warum ist eigentlich Bitz gegründet worden? 1931 gegründet in Basel. Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die ist gegründet worden, um die Reparationen von Deutschland vom Ersten Weltkrieg abzuwickeln und das finanziell zu begleiten. Also eigentlich nachher etwa 1939, nein, eigentlich schon 1933, schon nicht mehr, hat es gar keinen Sinn mehr gemacht, weil der Hitler sofort aufgehört hat, Reparationen zu zahlen, hätte man eigentlich die Bank können wieder einstellen können. Aber immer wie das ist bei internationalen Organisationen, so wird es auch bei der EU sein, man wird das nie mehr wegbringen. Es wird man nie wegbringen. Die EU wird noch 200 Jahre in Brüssel sein. Sie hat wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Vielleicht ist dann mal die Enkeltochter von der Ursula von der Leyen, die dort auch noch arbeiten darf, weil das ist eine totale Feudalisierung, die dort stattfindet. Nein, aber das Schlimme an der internationalen Organisation ist, du bringst sie nie mehr weg, auch wenn der ursprüngliche Zweck völlig erfüllt ist. Gut, gehen wir noch zu den anderen Parteien.
Ja, die Grünen-Liberalen, die gehen auf Thun und die schauen dort auch das Stadion anschauen, von wegen Shooten und so. Aber der Höhepunkt ist, es gibt eine Panel-Diskussion mit dem Thema «Gekommen, um zu bleiben». Das finde ich schon grossartig. Jö, ehrlich. Wir Grossen, die regelmässig werden einfach lost, oder? Bitte. Wir möchten gerne eine Aufnahme. Wir würden die gerne bei Bern einfach speziell am Wochenende ausspielen. Gekommen, um zu bleiben.
Ja, wir sind so offensichtlich nicht mehr so sicher. Das genau. Stimmt. Ja gut, und was machen unsere Lieblingsgrünen?
Ja, die Obergrünen, die gehen auf Zürich. Da kannst du dann zum Beispiel das Landesmuseum anschauen. Ich hoffe, man liest dort auch ein Buch über die Schweizer Geschichte vielleicht. Ich befürchte aber, dass man einfach da durchsäckelt oder so. Früher im Landesmuseum, ich bin immer das grosse Bild, weißt du, mit den Zinssoldaten, mit der Schlacht von Murten, das bin ich immer anschauen. Ich habe heute noch die ganze Schlacht von Murten auswendig wegen dem, grossartig. Ich hoffe, die schauen das an. Und dann kann man sagen, wer Frau von der Leyen ist und wer so, oder? Wäre gut. Und dann schaut man noch eine alternative Wohnsiedlung an. Es muss ja noch so sein, oder? Und lauter Grüne wohnen, vermutlich.
Genau, aber es ist schon lustig, wie viel, dass von diesen Parteien alle in die Städte hineingehen, oder? Mitte, die SP, die Grünen, die GLP, irgendwo das Land interessiert nicht mehr. Man tut zwar brüllen, wenn den Platten überschwemmt wird und so weiter, aber sonst geht man eigentlich lieber in die Städte. Alle ringen um die Städte. Und ja, von dem her, ich glaube, Rütli ist nicht eine so schlechte Idee. In dem Sinn haben natürlich auch alle Parteien heute ein grosses Glück, weil das Wetter so schön ist. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, aber wir wünschen trotz allem allen Parteien einen lustigen Fraktionsausflug, gute Gespräche. Wir als Journalisten wollen natürlich vor allem viel, viel Gerüchte hören und dann auch bestätigt bekommen, welcher Bundesrat wird gehen, welcher wird Präsident von der FDP, wann tritt der Marcel Dettling zurück, was ist mit der Alin Trede los? Alles das kann man besprechen an den Fraktionsausflügen, wo wirklich, muss ich jetzt ehrlich sagen, als Journalist, ist eine lässige Veranstaltung, ist ja meistens auch lustig, weil eben die Leute sind dann ein bisschen locker, alle die Politiker haben auch Freude, dass sie mal können ein bisschen sich entspannen und nicht immer so über die grauenhaften Dossiers müssen sich beugen, die so langweilig sind und wo man nur Buchstaben fressen kann. Sie können lieber mal eine gute Wurst essen. Gut, in dem Sinn. Macht's gut, das war es von Bern einfach an dem 11. Juni 2025. Chronik von uns im Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren, habe ich schon gesagt. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr der Meinung seid, das Rütli ist einer der wichtigsten Orte unserer Geschichte. Ganz gleich, wer alles auf dem Rütli war oder nicht. In dem Sinn wünsche ich euch allen einen guten Tag. Bis morgen, gleiche Zeit und gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch